Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Welche Bilder haben wir im Kopf, wenn wir an den Holocaust denken? Da gibt es einige geradezu ikonografische Bilder, nicht zuletzt die Rampe von Auschwitz oder die zynische Aufschrift über dem Eingang des Lagertors »Arbeit macht frei«. Wir beschäftigen uns nun mit einem neuen Buch, in dem sich einige dieser Bilder finden. Sie entstammen dem sogenannten Lilli-Jakob-Album. Die drei Historiker Thal Brüttmann, Stefan Hörtler und Christoph Kreuzmüller haben sich diese Fotos in einem sehr aufwendigen Prozess angenommen. Entstanden ist das Buch »Die fotografische Inszenierung des Verbrechens«, ein Album aus Auschwitz. Ich begrüße nun Stefan Hörtler. In Erfurt sitzt er in einem ARD-Studio für uns und Christoph Kreuzmüller ist hier bei mir zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Kupferberg.
Die Fotos stammen, soweit sich das rekonstruieren lässt, von den SS-Fotografen Bernhard Walter und Ernst Hofmann und gemacht wurden sie zwischen Mai und August 1944 im Konzentrationslager Auschwitz. 191 von ursprünglich 197 Fotos sind überliefert und von ihnen nun detailliert analysiert und kontextualisiert. Zu welchem Zweck, in welchem Auftrag wurden diese Bilder denn überhaupt gemacht?
Die Aufnahmen, davon gehen wir drei aus, sind in einem Report aufgenommen worden, der eine Erfolgsgeschichte dieser Deportation zeigen sollte. Sprich, den reibungslosen Ablauf der Deportationen, die Ankunft der Deportierten, das Aussteigen auf der Rampe, das Trennen nach Männern, Frauen und Kindern, die Selektion, die die SS in dem Album Aussortierung nennt, dann der Weg der sogenannten Arbeitsunfähigen in die Gaskammern, der Weg der Arbeitsfähigen in die Unterkünfte des Lagers, auch temporäre Unterkünfte und am Ende natürlich vor allen Dingen der Raub. Und das alles ohne eine vermeintliche Gewalt, reibungslos, in Anführungsstrichen effizient. Und wir können vorstellen, dass Rudolf Höss, der ehemalige Kommandant von Auschwitz, eine hohe Intention daran hatte, dass so ein Album entsteht, um auch seine Funktion und seine Position als omnipotenten KZ-Experten auf der einen Seite zu zeigen, als derjenige, der in der Lage ist, so eine Aktion, das heißt nicht nur die Deportation von über 430.000 Menschen in 8 Wochen, sondern auch die Ermordung von über 325.000 Menschen in dieser Zeit, dass er in der Lage war, so etwas zu tun.
Man sieht vor allem Juden aus Ungarn, die, wie Sie schon sagten, ankommen. Und in der Tat liegt in den Fotos eine gewisse Ruhe. Also dieses organisatorisch effiziente, aber auch eben ganz ruhige, das ist unglaublich verstörend. Was, Christoph Kreuzmüller, macht dieses Album und seine Fotos so einzigartig für Sie als Historiker?
Es sind zwei Sachen. Das erste ist, dass es schlichtweg das einzige Fotoalbum dieser Art ist, das diese Vorgänge, Selektionsprozesse in einem Lagergebiet so umfangreich zeigt und damit ja auch unser Bild geprägt hat, bis zum heutigen Tag prägt. Und das zweite ist, dass es in einem Album sozusagen als Geschichte angeordnet ist. Also man hat nicht nur so einfach so ein Konvolut von 200 Fotos, die man hin und her werfen kann, sondern man hat sie angeordnet zu einer Geschichte. Und diese Geschichte soll eben eine Erfolgsgeschichte der SS sein. Wenn wir dahinter und darunter gucken, wenn wir ernsthaft gucken, dann sehen wir auch die Misserfolge der SS. Und wir müssen natürlich immer denken, dass jeder Fotograf, Sie genauso wie auch ich, Fotos machen, die nichts werden. Oder Fotos machen, die schon was werden, aber nicht das zeigen, was wir wollen. Da gab es sicherlich viel mehr Fotos, aber nur ein paar, ganz schön viele, 200, haben es geschafft, da reinzukommen.
Und dieses Album, wir sagten schon, es wird benannt nach seiner Bewahrerin Lilli Jakob. Sie überlebte das Konzentrationslager Auschwitz, wurde dann später in das Lager Mittelbau-Dora deportiert und dort auch befreit. Wie gelangte sie überhaupt an diese Bilder und was machte sie dann damit?
Mittelbau-Dora wird befreit im April 1945. Sie hört Lärm, sie ist im Krankenbau, sie rappelt sich auf, sie will sehen, was da passiert, bricht zusammen, wird von Kolleginnen dann in einfach eine SS-Baracke, so nennt sie das, gebracht. Ihr ist kalt, sie sucht was Warmes, findet ein Pyjama und unter dem Pyjama findet sie dieses Fotoalbum. Dieses Fotoalbum macht sie eher so zufällig auf und findet dann den Rabbiner, der ihre Eltern getraut hat. Und dann findet sie ihre Familie wieder. Und deshalb bewahrt sie es.
Auf den Bildern.
Ja, sie bewahrt sie es sozusagen als Familie, als Ersatz für das Familienalbum. Und erst viel später, durch den Auschwitz-Prozess, wird es dann bekannt.
Diese Fotos wurden auch als Beweismaterial herangezogen im Eichmann-Prozess, dann im ersten Auschwitz-Prozess, der begann 1963 in Frankfurt am Main, viele Jahre später dann wieder 2015 im Lüneburger Auschwitz-Prozess. Stefan Hörtler, wie hat sich die Bedeutung solcher Dokumente als Beweismaterial verändert über die Jahrzehnte?
Wenn wir uns die Verwendung von Fotografien in Prozessen ansehen, können wir auch erkennen, dass das Album zwar in Frankfurt vorgelegen hat, im Frankfurter Auschwitz-Prozess in den 60er Jahren, aber erst, und das findet sich auch im Buch, durch den kritischen Blick wir Täter identifizieren konnten, die auf der Rampe bei der Selektion fotografiert worden sind, im Frankfurter Prozess angeklagt worden sind, aber aus Mangel an Beweisen, angeblichen Mangel aus Beweisen, freigesprochen worden sind. Was heißt, dass die Fotos ein Stück weit doch nicht so ernst genommen worden sind und es genau diesen Vergleichen in diesen mehrdimensionalen und auch kritischen Blick braucht, um diese Zusammenhänge zu erkennen.
Auch deswegen, weil die meisten Fotos, gerade vom Holocaust, die wir kennen, von Tätern gemacht worden sind. Da stellt sich natürlich auch eine moralische Frage. Wir sehen also auf das Geschehen durch die Linse der Täter. Welche Rolle spielt diese Tatsache bei der Betrachtung der Fotos?
Zum einen dürfen wir sie nicht als Opferfotos sehen. Man benutzt die Fotografien relativ unreflektiert, teilweise auch mit falschen Beschriftungen, teilweise mit divergierenden Beschriftungen in der Öffentlichkeit, sowohl medial als auch zu Vermittlungszwecken, und merkt nicht, dass die Fotos immer natürlich eine sehr zynische Perspektive der Täter widerspiegeln. Diesen Blick müssen wir ein Stück weit auch aufbrechen. Und wir müssen ihn erklären. Das war ein aufwendiger Prozess, aber das macht die Besonderheit auch von Täterfotos auf. Und natürlich arbeiten sie mit Täuschungen. Ja, unser Bild vom Holocaust ist der, wie sie auf den Fotos ein Stück weit geprägt sind. Und dadurch haben diese Fotos auch unsere Vorstellung des Holocaust geprägt. Die der Rampe, Sie haben es selbst am Anfang erwähnt, Frau Kupferberg, aber auch die vermeintliche Tatsache, dass diese Transporte am Tag angekommen sind, obwohl wir wissen, dass ein Großteil der Transporte nach Auschwitz nachts ankam. Aber nachts fotografierte sich schlecht. Und somit liegen wir ein Stück weit, wenn wir diese Fotos nicht erklären, genau diesen Inszenierungen, genau diesen Täuschungen auch wieder auf.
Dabei sind die Fotos natürlich nicht allgewaltig. Auch die Inszenierung endet ein Stück, weil das sind Fotos von Menschenmassen. Und diese Menschenmassen verhalten sich nicht so, wie die SS es gerne wollte oder wie die Fotografen es gerne wollte. Das ist ganz einfach zuweilen. Die hören nicht. Ganz offensichtlich. Sie müssen sich vorstellen, Auschwitz ist natürlich wahnsinnig laut. Und die befehlen dann, das kann man deutlich auf den Fotos sehen, den Männern die Hüte abzunehmen. Die hinteren Reihen tun das nicht, was den Schluss nahelegt, dass diese Männer das dann gar nicht hören. Das bleibt aber in den Fotos drin. Und man sieht gerade auch kleinere Kinder, die dem Fotografen die Zunge rausstrecken.
Eben auf dieses Bild würde ich gerne zu sprechen kommen, denn in der Tat ist das ja eines, das heraussticht, wenn man ein bisschen genauer guckt. Und das haben Sie ja getan. In einem sehr aufwendigen Prozess, wie Sie es gerade schon beschrieben haben, haben Sie jedes einzelne Foto genauestens untersucht und versucht, das zu kontextualisieren. Und dabei sind Sie auf ein Bild gestoßen, auf dem drei junge Frauen und ein Junge abgebildet sind, die dem Fotografen tatsächlich die Zunge herausstrecken. Das sieht man erst auf den zweiten Blick, wenn man ganz genau hinschaut. Sie haben auch diesen Menschen eben das Buch gewidmet. Weiß man denn, wer diese Menschen eigentlich waren?
Leider nicht.
Die Historiker und Buchautoren Stefan Hörtler und Christoph Kreuzmüller sind zu Gast auf Deutschlandfunk Kultur. Und ich spreche gleich weiter mit Ihnen über Ihren umfangreichen Bildband, die fotografische Inszenierung des Verbrechens, ein Album aus Auschwitz. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, das politische Sachbuchmagazin am Samstag. Das Buch, die fotografische Inszenierung des Verbrechens, ein Album aus Auschwitz. Dazu sind zwei der drei Autoren heute zu Gast, die Historiker Stefan Hörtler und Christoph Kreuzmüller. Stefan Hörtler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Georg-August-Universität Göttingen und ist als Sachverständiger immer wieder in diverse Prozesse gegen ehemalige SS-Männer eingebunden. Er war unter anderem Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora im Harz in Nordhausen. Christoph Kreuzmüller ist als Historiker und Pädagoge derzeit am Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin tätig, hat lange am Jüdischen Museum in Berlin gearbeitet. Beide haben bereits einige preisgekrönte Publikationen zur Geschichte des Nationalsozialismus vorgelegt. Fotos als Fenster zu einer vergangenen Wirklichkeit schreiben sie einerseits, und andererseits stellt sich natürlich die Frage, welche Bedeutung haben solcherlei Materialien für die Zukunft?
Wir leben in einer Welt, die mehr und mehr von Bildern lebt. und mehr in Bildern lebt, viel mehr Bilder generiert als jemals zuvor. Insofern ist es wichtig, diese Bilder, diese historischen Bilder jetzt mit unseren Augen zu betrachten, um sie sozusagen in die Gesellschaft zu holen.
Und dazu braucht es dann auch die vielen Schichten, die Sie sozusagen untersucht haben und uns eröffnen als Betrachter. Nun haben Sie beide ja viele und sicherlich auch sehr unterschiedliche Erfahrungen in Sachen Erinnerungsarbeit. Über die wird in den letzten Jahren ja sehr intensiv diskutiert. Nicht zuletzt, weil das Thema Antisemitismus wieder auf der Tagesordnung steht. Nicht zuletzt, weil die große Frage darin besteht, wie Erinnerungsarbeit in Zukunft aussehen könnte, um Menschen zu sensibilisieren, um präventiv gegen Unmenschlichkeit und Diskriminierung jeglicher Art entgegenzuwirken. Und wir wissen ja auch, Zeitzeugen gibt es immer weniger, die uns davon wirklich eins zu eins berichten können. Also welche Wege haben sich dabei für Sie als besonders konstruktiv erwiesen? Stefan Hörtler.
Das ist natürlich eine große Frage und ich kann nur auf einige Akzente eingehen. Ist es etwas, was ich vielleicht als öffentliche Geschichtsarbeit benennen würde? Ein Diskurs, der Brücken baut. Ein Diskurs, der ermöglicht, befähigt, Fragen zu stellen, befähigt, Antworten zu bekommen, vielleicht auch befähigt, dann selbst Antworten auf bestimmte Themen zu geben, dass daraus auch ein Erkenntnisgewinn stattfindet. Mhm. Und diesen Prozess, den müssen wir ernst nehmen, was bedeutet, dass diese Brücken auch viel, viel stärker gebaut werden müssen. Das heißt, zu Kulturschaffenden, Theater, in den städtischen Räumen, in den ländlichen Räumen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben diese Gedenkstätten an Orten ehemaliger Konzentrationslager. Das KZ Mittelbau-Dora, was Sie erwähnt hatten, hatte über 40 Außenlager. Andere Lager hatten über 100 Außenlager. Das bedeutet, der gesamte öffentliche Raum war durchdrungen durch diese Lagerstrukturen. Dementsprechend war es ein gesellschaftliches Massenphänomen. Es war bis 1945 auch in der deutschen Gesellschaft bewusst, dass es diese Lager gibt und natürlich mit der Dichte der Außenlager ja fast in jeder Ortschaft irgendein kleineres oder größeres Außenlager sich befunden hat. Und dieses Bewusstsein, diese öffentliche Dimension, die muss zurückgetragen werden und das auch mit Themen und auch mit thematischen Auseinandersetzungen stattfinden. Und da können auch neue Wege ausprobiert werden.
Aber wenn man sich das Erstarken von rechtsradikalen Szenen und Parteien weltweit anschaut, dann fragt man sich ja schon, was haben wir denn versäumt in all den Jahren und Jahrzehnten zu vermitteln? Haben Sie da irgendwelche Antworten zu?
Als Pädagoge muss ich jetzt ja sagen, dass wir auch einiges richtig gemacht haben. Mit einer Predigt ist es nicht getan. Wir müssen ja den Schülerinnen der Gesellschaft, man muss ja nicht immer nur auf die Schüler gucken. Das große Problem sind ja eigentlich die 50-jährigen Männer. Und diese Gesprächsangebote waren allzu oft in der Form von Predigten, auch im Schulunterricht. Und natürlich ist es auch so, dass die Geschichte in der Vernaturwissenschaftlichung des Schulunterrichtes immer weiter zurückgedrängt wird. Aber tatsächlich eine Gesellschaftserziehung ist ein vielleicht wichtiger Standortfaktor.
Und ein Punkt, zu dem wir nicht zurückkehren sollten, wäre ein quantitatives, in Anführungsstrichen, Durchschleusen von Besuchergruppen. Besucherzahlen sagen am Ende ja nichts über die Qualität der Arbeit aus. Sie sagen weder etwas über die Qualität der Vermittlungsarbeit aus, sie sagen auch nichts über die Qualität der Ausstellung aus. Und die Tendenzen sind ja nicht erst seit einigen Jahren wieder da, sondern es ist quasi eine Transformation, dass bestimmte Dinge eben sehr deutlich auch wieder sagbar sind. Das heißt nicht, dass es weg war zwischendurch, sondern es wurde an anderen Räumen besprochen und jetzt gibt es Sprachrohre in der Öffentlichkeit, die diese Dinge deutlich stärker artikulieren und diese Orte müssen sich diesen Punkten stellen. Sie müssen das ein Stück weit auch aushalten und sie müssen am Ende auch die besseren Antworten parat haben.
Einige gibt vielleicht das Buch, das Sie jetzt vorgelegt haben, der ganz genaue Blick in die Geschichte und auf das Material, das wir heute zur Verfügung haben, um uns diverse Bilder, kritisch angeschaute Bilder vom Holocaust, von der Vernichtung, vom Nationalsozialismus zu machen. Die Historiker Stefan Hörtler und Christoph Kreuzmüller gemeinsam mit Tal Brüdmann haben sie das Buch »Die fotografische Inszenierung des Verbrechens«, ein Album aus Auschwitz, vorgelegt. Erschienen ist es bei WBG Academic. Der große, umfangreiche Bildband umfasst 304 Seiten und kostet 60 Euro. Christoph Kreuzmüller und Stefan Hörtler, danke Ihnen für Ihren Besuch hier in der Lesart.
Vielen Dank, Frau Kumpfenberger.